Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute wollen wir über die wirtschaftliche Lage in Deutschland sprechen und bei mir zu Gast ist Professor Dr. Jens Südekum. Herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Professor Südekum, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, aber Sie haben auch noch ein Ehrenamt und zwar Sie sind persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers Lars Klingbeil für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Wie sieht denn so ein Ehrenamt aus?
Ja, ich meine, vereinfacht gesprochen bin ich so sein persönlicher ökonomischer Berater. Und von daher, wir haben natürlich schon einen recht intensiven Austausch, dass ich einfach versuche, ein bisschen die gesamtwirtschaftliche Lage für ihn zu sortieren und auch, ja, was ist jetzt notwendig, was sollte man machen, was sollte man auf keinesfalls tun. Ja, und die Rolle, die habe ich schon länger für ihn, also auch schon bevor er Bundesfinanzminister wurde, aber dadurch, dass das jetzt eben im Amt ist und als Vizekanzler arbeitet, ist es natürlich nochmal spannender geworden.
Ja, und das Thema Wirtschaft treibt ja viele Menschen um. Also die Wirtschaft in Deutschland springt nicht so richtig an. Also wir sind in einer Rezession immer noch. Und jetzt einfach die Frage, was haben Sie ihm zuletzt geraten, dass das sich ändert?
Genau, also wir haben Rezession für dieses Jahr glücklicherweise nicht, sondern wir haben schwaches Wachstum, viel zu wenig, aber immerhin. Und was jetzt die große Aktion war dieser Bundesregierung, das war natürlich dieses riesige Investitionspaket für Infrastruktur und auch für Verteidigung. Und das hat natürlich auch entsprechende konjunkturelle Wirkungen. Hätten wir jetzt dieses Sondervermögen nicht, sehen die Wachstumszahlen für dieses Jahr nochmal deutlich schlechter aus. Aber jetzt geht es natürlich darum, dass man, nachdem das erste Schritt gegangen wurde mit dem Investitionspaket, jetzt dafür zu sorgen, mit einem Reformpaket, erstens, dass dieses Geld auch wirklich schnell und zielgenau verausgabt wird, ne, weil mit Haushaltstiteln alleine ist ja noch nichts gewonnen, es müssen ja konkrete Projekte daraus werden, also etwa im Infrastrukturbereich, Straßen, Brücken, Schienen, auch jetzt bei Innovation, Hightech-Agenda, geht es ja darum, wie die Projekte, dass die eben aus dem Sondervermögen, aus dem Geld auch schnell abfließen. Das ist, sag ich mal, das eine. Aber dann brauchen wir natürlich auch insgesamt eine Reformagenda für den Wirtschaftsstandort. Denn ja, die alte Welt, wo Deutschland sehr, sehr erfolgreich damit war, tolle Industrieprodukte herzustellen und in alle Welt zu exportieren, das ist natürlich schwieriger geworden in der heutigen Weltlage. Ich denke an die Zölle von Trump, ich denke auch an die aggressive Industriepolitik von China, die uns große Schwierigkeiten macht. Und darauf brauchen wir natürlich Antworten. Ja, und das wird jetzt alles auch hoffentlich in der Reformagenda, an der Berlin jetzt die Bundesregierung auch arbeitet, sich auch entsprechend wiederfinden.
Ja, viele Menschen haben ja wirklich den Eindruck, dass Deutschland sich im wirtschaftlichen Niedergang befindet. Also wird ja ein sehr düsteres Szenario gezeichnet. Können Sie sagen, also dass dieser Eindruck, kann man den bestätigen oder ist das zu schwarz gemalt?
Ich glaube, wer jetzt nur Niedergang sieht, das ist tatsächlich zu schwarz. Also es passiert sehr viel, schlechte, schwierige und positive Dinge zugleich. Also natürlich haben wir, wenn ich mal bei den negativen Sachen anfange, letztes Jahr zum Beispiel 180.000 Industriejobs verloren. Und das ist heftig für so ein Industrieland wie Deutschland. Auch negativ, wenn man sich die privaten Investitionen anschaut, der Investitionsanteil am Bruttoinlandsprodukt mit 11%, das ist der schlechteste Wert seit 30 Jahren. Ja, und das ist schon ein Problem. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch viele tolle, positive Beispiele, also Unternehmen, die tolle neue Produkte entwickelt haben, Startups auch im Verteidigungsbereich, aber nicht nur dort. Und sozusagen das Bild ist gemischt. Ja, also das heißt, wir haben positive und negative Sachen gleichzeitig. Und jetzt geht es natürlich darum, die positiven Seiten zu verstärken, sodass es dann im Aggregat, ja, also wenn man jetzt das Wirtschaftswachstum insgesamt schaut, auch wieder besser wird. Weil jetzt werden wir dieses Jahr vielleicht so mit 0,5% rauskommen. Eigentlich war 1% prognostiziert. Dann kam der Iran, die Krise im Iran dazwischen. Gut, da kann die Bundesregierung nichts dafür, für diesen Krieg. Aber wir haben natürlich die Folgen unter anderem dann auch zu tragen. Aber gut, das hilft ja nichts. Ja. Also es geht jetzt darum, dass man eben durch dieses ein Reformpaket das Wachstumspotenzial insgesamt wieder erhöht, sodass wir dann spätestens nächstes Jahr auch wieder Wachstumsraten deutlich oberhalb von 1% sehen.
Ja, bei so einer Betrachtung ist ja der internationale Vergleich sehr wichtig. Sie haben jetzt USA, China angesprochen. Also wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich da? Also ist es da ähnlich schwierig wie bei uns oder sind wir da wirklich die Ausnahme, so der kranke Mann der Welt oder Europas?
Also die Wachstumsraten jetzt im Vergleich, da ist USA noch deutlich stärker als Deutschland. Da sind ja momentan wahnsinnig starke Investitionen, gerade im KI-Bereich, die das Wachstum sehr stark treiben. Auch im europäischen Vergleich ist Deutschland nicht mehr ganz hinten. Es hat sich jetzt ein bisschen Richtung Mittelfeld bewegt, aber das kann uns natürlich nicht zufriedenstellen. Also es muss jetzt natürlich was passieren. Ich glaube, wir leiden insgesamt am stärksten unter der wirklich völlig veränderten Weltlage. Also jetzt das Problem China trifft kaum ein Land so hart wie uns. Mhm. Das Problem Zölle, Trump, die Zölle treffen auch innerhalb Europas Deutschland besonders stark, weil wir eben diesen sehr starken Industriefokus haben. Das heißt also, die Schocks von außen, die prasseln schon ziemlich heftig auf uns rein. Und das heißt, die Aufgaben, dass man jetzt eben seine Hausaufgaben macht und wieder nach vorne kommt, die sind eben bei uns dann auch besonders groß.
Ja, das Thema Arbeitsplätze, Sie haben es ja eben angesprochen, also viele Industriearbeitsplätze sind verloren gegangen und viele Menschen machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Also Industriearbeitsplätze sind ja auch sehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum werden so viele Arbeitsplätze in der Industrie abgebaut? Ist es das Thema Zölle oder Energie oder alles zusammen? Was ist da so Ihre Einschätzung?
Also ein Stück weit ist es ein ganz natürlicher Prozess. Das ist ein ganz langfristiger Strukturwandel. Das wurde schon vor über Hunderten von Jahren beschrieben, dass also langfristig in einem Land erstmal sozusagen die Landwirtschaft ganz dominierend ist, die nimmt dann ab, dann nimmt die Industrie zu von den Arbeitsplätzen und dann nimmt aber auch die irgendwann ab und wird durch den Dienstleistungssektor überholt. Also ein Stück weit ist es normal. Aber was wir gerade erleben, die Geschwindigkeit dieses Abbaus von Jobs in der Industrie, ist eben jetzt nicht nur dieser normale Strukturwandel, sondern das ist eben ein klarer Krisenindikator und hat eben damit zu tun, dass wir eben zum Beispiel gerade massiv Marktanteile im chinesischen Markt verlieren. China durch seine aggressive Industriepolitik eben wirklich weltweit Marktanteile zu sich rüberholt und damit eben insbesondere die deutsche Industrie besonders stark trifft, ja, und so vor 2 Jahren hatten wir noch einen ganz guten Ersatz mit dem sehr gut laufenden amerikanischen Markt. Mhm. Und dann kam Trump mit seinen Zöllen. Ja, und auch da trifft es eben wieder Deutschland, die deutsche Industrie besonders stark. Also sozusagen diese Kombination aus Faktoren, und teilweise natürlich und teilweise aber eben auch diese internationalen, globalen Schocks, die wirken jetzt gerade alles zusammen. Ja, und dann kommen eben hausgemachte Probleme noch obendrauf. Ja, also wird ja viel eben über die überbordende Bürokratie gesprochen, ja, und vor 10 Jahren, da konnte Deutschland das noch ganz gut verkraften, weil wir, da hatten wir genug konjunkturellen Rückenwind, da hat man es nicht so gemerkt, da war Deutschland ja auch schon bürokratisch, aber da galt damals Deutschland noch als so die Superstar-Ökonomie weltweit. Jetzt heute, ne, wo wir jetzt den konjunkturellen Gegenwind haben, da schlagen natürlich diese hausgemachten Probleme auch stärker rein.
Ja, und das Thema Energie ist ja auch ein Thema, was die Wirtschaft beschäftigt. Also energieintensive Betriebe, also ich denke jetzt mal an so ein Fliesenwerk in Sachsen, das letztens geschlossen hat, aber auch viele andere Betriebe, die ihre Produktion schließen oder ins Ausland verlagern. Also schätzen Sie das auch als ein großes Problem ein, diese hohen Energiepreise? Oder ist das auch was, was überdramatisiert wird, vielleicht in der öffentlichen Debatte?
Nein, das ist schon ein Problem. Ich meine, wir hatten natürlich diesen Energieschock in 2022 infolge eben des russischen Überfalls in der Ukraine und dann, dass Putin den Gashahn zugedreht hat, ja, und dadurch dann natürlich die Energiepreise in Deutschland explodiert sind, auch wieder stärker als in vielen anderen Ländern. Ich glaube, der Schock ist jetzt insoweit ein bisschen überwunden, als dass jetzt die Energiepreise jetzt nicht mehr höher liegen als vor diesem Schock. Aber was das Problem ist, ist ja der Standortvergleich. Ja, also Energiekosten, gerade für die produzierende, energieintensive Industrie, da bietet die USA bieten deutlich günstigere Energiepreise in Kombination noch mit weiteren Subventionen. Und das ist natürlich schwierig. Also für Investitionsentscheidungen, die fallen eben gerade oftmals zu Ungunsten des Standorts Deutschland aus. Mhm. Und da muss man natürlich jetzt eine Antwort drauf finden. Ich glaube, bei einigen sehr energieintensiven Industrien muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich gibt es da keine Chance. Also die orientiert sich eben um international. Und da wäre es auch nicht vernünftig, wenn Deutschland jetzt mit vielen, vielen Subventionen dagegen versucht anzugehen. Das würde einfach zu teuer sein. Bei anderen Branchen, die auch energieintensiv sind, ich denke jetzt mal an die Stahlindustrie zum Beispiel, kann man aber sagen, wollen wir jetzt ernsthaft sagen, wir lassen die Stahlindustrie ziehen? Das wäre, glaube ich, keine gute Idee, ja, weil Stahl wird überall gebraucht. Wir wollen da auch nicht jetzt die Abhängigkeiten, die wir früher beim Gas hatten, jetzt plötzlich beim Stahl aufbauen. Und von daher gibt es auch gute Argumente bei einigen Branchen auch zu sagen, da wollen wir sicherstellen, dass die auch am Standort bleiben, aber dann im Idealfall nicht so, dass sie einfach Subventionen bekommen und darüber dann nicht wettbewerbsfähige Strukturen einfach künstlich erhalten bleiben, sondern sollte man die Subventionen so aufbauen, wie es im Stahlsektor ja auch probiert wird, dass man sagt, wir fördern zwar die Branche, aber Wir fördern Innovation, dass sie also neue Produktionstechnologien und neue Produkte entwickelt, die es auch global so noch nicht gibt, ja, und kombinieren so gesehen den Erhalt am Standort auch mit Innovationen und neuen Ideen. Ja, und so ist das Grundprinzip, kann dann auch teuer werden, ist auch manchmal sehr kompliziert, sehen wir ja am Thema Stahl, und gerade das Saarland ist da auch sehr stark im Fokus, aber ich glaube, der Weg ist richtig, weil, ich sag mal, Industriepolitik, das machen die anderen auch, ja, also es macht China ganz aggressiv, das macht die USA ganz aggressiv, da kann jetzt Europa und Deutschland kann ich sagen, nee, wir machen das alles nicht, wenn wir so in das Spiel gehen würden, dann könnten wir eigentlich nur verlieren.
Ja, Sie haben es ja gesagt, es wird teuer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Entscheidung treffe als Bundesrepublik Deutschland oder als Europa, dass ich die Stahlindustrie ja als Schlüsseltechnologie ansehe, die ich halt brauche für Rüstung oder was auch immer, da muss ich das ja irgendwie subventionieren oder unterstützen, sei es bei den Investitionen oder nachher auch beim Betrieb. Also ist das vielleicht auch ein Thema, was uns als Volkswirtschaft dann irgendwie auch finanziell überfordern wird auf lange Sicht? Also wenn wir dann sagen, okay, wir müssen Stahlindustrie, vielleicht sogar Automobilindustrie oder andere Industrien unterstützen?
Also ich glaube, es wäre definitiv zu teuer, wenn es wirklich darum ginge, mit Subventionen alte Geschäftsmodelle einfach am Leben zu halten. Mhm. Das kann man sich nicht so lange leisten. Ja, wenn es darum geht, die Subventionen so einzusetzen, dass wirklich was Neues dabei rauskommt, ja, wo auch eine gewisse Technologieführerschaft mit verbunden ist. Also ich nehme jetzt mal die Grünstahlproduktion. Das machen ja jetzt noch nicht so viele andere Länder. Ne? Das heißt, da ist die Chance, dass dann zum Beispiel im Saarstahl hier im Saarland der Erste ist, der das global in einem gewissen Maßstab eben auch macht und auch ein Produkt entwickelt, wofür es eine Nachfrage geben wird. Ja? Und dann kann so eine Rechnung auch aufgehen. Ja, also dass diese Subvention dafür gesorgt hat, dass man der Erste ist, der so etwas auch tut. Muss man natürlich immer auch genau hinschauen. Also man darf da auch keine leeren Versprechungen geben. Aber da ist zumindest eben die Chance. Und so eine Art von Industriepolitik finde ich insgesamt sinnvoller. Ja, also als jetzt zu sagen, wir retten mit viel, viel Steuergeld alte Arbeitsplätze, die, wenn wir ehrlich sind, keine wirkliche Geschäftsgrundlage mehr haben. Das kann nicht funktionieren.
Ja, und ein weiteres Thema ist ja das Thema Autoindustrie. Also Deutschland ist ja Autoland. Wir fahren gerne Auto, wir exportieren Autos, wir bauen, glaube ich, sehr gute Autos. Aber die Automobilindustrie kommt natürlich auch unter massiven Druck. Und da ist natürlich das Thema Verbrenner aus, E-Mobilität. Werden wir da von China und anderen Playern überholt aus Ihrer Sicht?
Ja, China hat uns komplett überholt. Also China ist momentan der Exportweltmeister in der Autoindustrie. Und die deutsche Autoindustrie verliert in erheblichem Maß Marktanteile in China. Das ist ja, wenn man so will, der wichtigste Automarkt der Welt. Und ein Stück weit sind die Probleme natürlich auch selbst verschuldet, ne? Weil als die Elektromobilität aufkam, in der frühen Phase hat die deutsche Autoindustrie das alles so ein bisschen belächelt. Ja, von dem, das kann doch nie funktionieren. Und dann sah man ja doch, es funktioniert. Und wer die chinesischen 5-Jahrespläne gelesen hat, da stand das alles drin. Ja, die haben das sehr, sehr strategisch angegangen. Aber auch global sind die Marktentwicklungen eigentlich eindeutig. Ne? Also, dass das Verbrennerauto eben langsam ausläuft global und die Marktanteile eben für Elektro stark steigen. Und jetzt muss die deutsche Autoindustrie entsprechend sich noch mal stärker bemühen, da wieder den Anschluss zu finden und wieder nach vorne zu kommen. Ja, und ich glaube aber, dass es trotzdem die Chance gibt. Ja, weil die deutsche Autoindustrie, die kann ja immer noch was. Die Ingenieure, die über Jahrzehnte erfolgreich waren, die beherrschen das ja weiterhin, ihr Handwerk. Nur muss man dann eben auch konsequent sein, finde ich. Also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie nostalgisch an diesem Modell Verbrenner zu hängen und irgendwie zu glauben, man kann das doch irgendwie noch retten. Ich glaube, da hat der globale Markt jetzt mittlerweile, und nicht der deutsche, sondern der globale Markt, eine relativ klare Signale ausgesendet.
Ja, und wenn wir jetzt mal auf den Arbeitsmarkt schauen, das ist ja irgendwie so eine Art paradoxe Situation. Also man hört zum einen, es werden viele Jobs abgebaut, viele Industriearbeitsplätze gehen verloren, aber das Thema Fachkräftemangel ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema bei den Unternehmern. Und wenn man mit den Unternehmern spricht, dann sagen viele, das ist unser Hauptproblem, also richtige Leute zu finden, die helfen, das Geschäftsmodell in die Zukunft zu tragen. Was ist denn jetzt richtig? Also ist Fachkräftemangel aus Ihrer Sicht auch das größte Problem oder die größte Herausforderung für die Wirtschaft?
Ja, es ist tatsächlich paradox. Also auf der einen Seite die Insolvenzen, die Entlassungen in der Industrie und andererseits aber der Fachkräftemangel, also Arbeitskräftebedarf, weil es eben an einer anderen Stelle im Arbeitsmarkt passiert. Die Industrie setzt Arbeitskräfte frei. Andere Branchen, ich nehme mal Medizin, Gesundheit, Pflege, aber auch andere suchen händeringend Leute. Aber das sind dann typischerweise nicht die entlassenen Industriearbeiter, die dann sofort anderswo so wieder neue Jobs annehmen. Also wo immer das möglich ist, sollte man das natürlich unterstützen. Ja. Von daher, Fachkräftemangel jetzt gesamtwirtschaftlich, makroökonomisch gesprochen, ist tatsächlich das größte Problem. Liegt an der Demografie. Die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, gehen jetzt in Rente. Das ist ein Prozess, der hat jetzt begonnen. Der geht bis in die Mitte der 30er Jahre. Und bis dahin, Mitte der 30er, werden ungefähr 7 Millionen mehr Babyboomer in Rente gehen, als junge Millennials neu auf den Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, da ist eine Lücke. Da fehlen einfach im Vergleich zu heute rund 7 Millionen Menschen. Ja, und das wird man an allen Ecken merken. Man merkt es jetzt schon, aber das wird noch stärker. Und auch da muss eben bei den Reformen, die jetzt in Berlin besprochen werden, muss eine Antwort drauf gefunden werden.
Ja, welche Antwort würden Sie geben?
Insgesamt eine Ausweitung der Erwerbsbevölkerung. Ja. Und wie geht das? Also die eine Schraube ist sicherlich Frauenerwerbstätigkeit. Ja. Also bei den Männern ist die Erwerbsquote in Deutschland ungefähr so im europäischen Schnitt. Da ist nicht so viel Luft nach oben. Aber bei den Frauen, wir haben eine sehr hohe Teilzeitquote. Viele Frauen arbeiten entweder gar nicht oder nur Teilzeit und sagen aber, sie würden ja gerne mehr arbeiten, aber es geht nicht, zum Beispiel, weil Möglichkeiten Kinderbetreuung fehlt, weil Möglichkeiten Betreuung in der Pflege für die eigenen Eltern fehlt, weil teilweise die steuerlichen Anreize sehr schlecht sind, wer Zweitverdiener ist, Stichwort das Ehegattensplitting oder auch kostenlose Mitversicherung in der Sozialversicherung. Das sind alles Dinge, wo man dann genau kalkuliert, wenn ich jetzt mehr arbeite und brutto mehr verdiene und mir wird wahnsinnig viel abgezogen und netto bleibt kaum was über, naja, dann mache ich es auch nicht. Und das ist die eine große Schraube, an der man drehen kann, Frauenerwerbstätigkeit. Und das andere, ja, Lebensarbeitszeit. Die Lebenserwartung steigt und die Rentenbezugsdauern sind mittlerweile viel, viel länger als früher. Ja, und einfach auch auf jeden Rentner kommen heute wesentlich weniger Beitragszahler. Und das wird eben nicht funktionieren. Ja, von daher ist klar, dass bei den Reformen am Ende auch eine Verlängerung der faktischen Lebensarbeitszeit stehen muss. Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber das Ziel muss klar sein.
Ja, ich sage jetzt mal, die Frauenerwerbsquote zu steigern, das ist ja irgendwie, klingt ja jetzt sehr populär. Also da kann man ja schon noch was machen, das kann man ja positiv verkaufen, wenn man auch zum Beispiel steuerliche Anreize setzt. Jetzt die Lebensarbeitszeit zu verlängern, also sprich, man geht später in Rente, ist jetzt nicht so populär. Glauben Sie, dass die Bundesregierung die Kraft hat, sowas anzugehen? Also dass man wirklich den Menschen sagt, okay, wir müssen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, länger arbeiten?
Es ist keine populäre Forderung, aber ich glaube, wenn man den Menschen erklärt, wie die demografische Situation ist, so wie ich es gerade versucht habe mit dieser Lücke, das verstehen ja die Leute. Ne? Also dass einfach, wenn 7 Millionen Leute fehlen und man plötzlich an jeder Ecke irgendwie keine Handwerker mehr findet oder ständig überall praktisch wegen Personalmangel irgendwas geschlossen ist, das merken die Leute ja. Ja, und ich glaube, da ist dann auch eine Bereitschaft, auch mitzuarbeiten, dass das Problem aufgelöst wird. Eine Möglichkeit wäre natürlich über Fachkräftezuwanderung, aber die andere Möglichkeit wäre jetzt eben höhere Lebensarbeitszeit. Da ist, glaube ich, die Frage, wie macht man das? Also wenn man jetzt einfach sagt, okay, momentan ist ja die Regelaltersgrenze 67 und wir sagen jetzt meinetwegen, alle müssen jetzt bis 70 arbeiten, da werden zu Recht große Widerstände kommen. Ja, weil ich finde jetzt Leute in körperlich anstrengenden Berufen, die schon mit 20 oder teilweise noch früher mit 18, 19 angefangen haben zu arbeiten, die zahlen ja heute schon 47 Jahre ein ins System. Und denen kann man jetzt nicht sagen, jetzt mach bitte mal noch 3 Jahre mehr und zahl 50 Jahre ein. Das würde ich sagen, kann nicht funktionieren. Aber wir haben ja auch Leute, die zum Beispiel erst mit 30 angefangen haben einzuzahlen. Die arbeiten heute nur 37 Jahre bis 67. Viele von denen sind noch absolut fit, wollen auch länger arbeiten. Momentan kriegen sie sogar noch steuerliche Förderung dafür. Da finde ich, könnte man eher sagen, wir schauen mal praktisch jetzt beim Rentenzugang, ob man nicht Leuten, die kürzer eingezahlt haben, dass man denen eben entsprechende Mehrarbeit auch zumutet. Betrifft viele Akademiker, ja, dass man sagt, okay, du arbeitest dann tatsächlich bis 70, aber hast dann ja auch nur 40 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, aber wesentlich kürzer eingezahlt als Leute, die schon mit 18, 19 angefangen haben. Also ich glaube, aus Fairness, aber auch aus Effizienzgründen wäre das eigentlich das bessere System. Ja, und jetzt werden wir mal sehen, wir warten ja auf den Bericht der Rentenkommission, was die vorschlagen. Und dann soll ja sehr zeitnah auch eine Rentenreform beschlossen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Prinzip Rentenzugang nach Beitragsjahren da eine gewisse Rolle spielen könnte.
Ja, und die Aktivrente, was sagen Sie dazu? Also ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
Ich finde, die Aktivrente ist ein interessantes Modell, ja, dass man eben sagt, okay, wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und sagt, er möchte noch weiterarbeiten, dem sollte man natürlich einen roten Teppich ausrollen, klar. Ja, jetzt ist es natürlich so, wir müssen genau schauen, wer nimmt das denn in Anspruch, ja, und sind das Leute, die jetzt wirklich wegen der Aktivrente entschieden haben, okay, jetzt mache ich's. Also ohne die Aktivrente hätte ich nicht weitergearbeitet, aber jetzt mache ich's. Oder sind es Leute, die sowieso weitergearbeitet hätten, ja, und die jetzt einfach sich über die Steuerprämie freuen. Das soll ja eben eine Evaluation stattfinden, ja, nach 2 Jahren, dass man genau hinschaut, wie viele Leute haben das gemacht mit der Aktivrente, was waren das für Leute. Mhm. Und das sollte man dann einfach ergebnisoffen prüfen, ja. Und mein Vorschlag eben gerade zu einer Reform der Rente, ja, das würde ja aufs gleiche Ziel einzahlen. Im Grunde muss man eben schauen, was ist das bessere Instrument, um das Ziel zu erreichen.
Ja, mit den Arbeitsplätzen, die fehlen, also die Fachkräfte, die fehlen, da könnte man jetzt ja sagen, okay, zumindest mal im Bereich Verwaltung ersetzt sich durch KI oder vielleicht ein Handwerker durch einen Roboter. Also glauben Sie, dass das Thema KI den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren noch massiv verändern wird?
Das glaube ich schon, aber so einfache Storys, ja, jetzt kommt KI und wir werden alle arbeitslos, da glaube ich nicht dran. Also das hat man ja schon sehr oft gehört. Vorher waren es die Roboter, die uns alle arbeitslos gemacht haben. Davor waren es die Computer und es hat nie gestimmt. Es kann natürlich jetzt stimmen bei KI, ja, aber die Vorhersagen sind sehr, sehr wackelig. Also ich erinnere mich noch vor nicht mal einem Jahr, ja, da hieß es, als ChatGPT rauskam, ja, KI wurde dann plötzlich KI, alle hatten dann KI auf dem Schirm, da hieß es, ja, die einzigen Jobs, die noch überleben werden, sind die mit IT- und Softwarekompetenzen. Also wir müssen jetzt alle Programmierer werden. Ja? 6 Monate später sehen wir, das war genau falsch, weil KI genau am allerersten diese Programmiererjobs ersetzt. Ja. Ja? Das heißt, da haben wir gesehen, da war eine Vorhersage, die sich komplett als falsch herausgestellt hat. Jetzt heißt es plötzlich, Handwerkjobs sind sicher, ja, weil ein Handwerker, ein Klempner, ein Maurer, den kann man jetzt nicht durch einen Algorithmus ersetzen. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht vorschnell irgendwelchen Prognosen glaubt. Ich glaube, im Endeffekt wird sich das die Waage halten. Also neue Technologien haben immer zwar bestimmte Jobs ersetzt, aber haben dann auch immer neue Jobs, neue Tätigkeitsfelder eröffnet. Und da hat sich das in der langen Frist immer die Waage gehalten. Und ich glaube weiter, dass das auch bei KI der Fall sein wird.
Ja, was würden Sie einem jungen Menschen raten? Also eher ins Handwerk gehen oder VWL studieren?
Ich glaube, das Wichtigste ist, junge Leute sollten das machen, worauf sie Lust haben. Ja, weil egal, was man macht, man muss es mit Herzblut tun, dann hat man auch Erfolg. Ja, ich glaube, mittelmäßige BWL- oder Jurastudenten haben wir genug, da braucht man nicht noch mehr von.
Okay, wenn wir jetzt auf das Thema Wohlstand schauen, also 7 Millionen Fachkräfte fehlen und das ist ja schwer zu ersetzen. Und das Thema Arbeitskräfte ist ja ein wichtiger Baustein für das Thema Wohlstand, Wirtschaftswachstum. Und das ist ja mathematisch schwer zu lösen. Also das kriege ich ja auch irgendwie nicht über Einwanderung gelöst. Also 7 Millionen Menschen ins Land zu holen, zu qualifizieren, das ist ja unmöglich. Glauben Sie, dass wir in der Zukunft alle ärmer werden?
Es ist nicht einfach zu lösen, das ist so. Und Einwanderung kann nicht die einzige Lösung sein. Ich glaube, wir brauchen das schon, ja, weil die demografische Situation ist so krass, dass es ohne Fachkräftezuwanderung nicht geht. Also ganz bewusst gesagt, Fachkräfte- und Arbeitskräftezuwanderung. Und die anderen Dinge, also Frauenerwerbstätigkeit, längere Lebensarbeitszeit ist auch notwendig, sind auch Schrauben, an denen man drehen muss, um das Problem halbwegs eben in den Griff zu bekommen. Und dann wird man eben sehen, ob es gelingt, eben diese Lücke komplett zu schließen oder nicht ganz, aber weil wenn nicht, dann ist es schon so, wir Ökonomen, wir reden ja immer vom sogenannten Potenzialwachstum, also wie viel könnte die Volkswirtschaft wachsen bei Vollauslastung aller Produktionsfaktoren. Ja, wenn der Produktionsfaktor Arbeit zurückgeht, Demografie bedingt, dann wird man das eben merken, dann nimmt das Potenzialwachstum eben tendenziell ab. Und das wäre dann die notwendige Folge. Und wenn wir das verhindern wollen, geht das eben nur erstens durch Investitionen in Kapitalstock, KI, auch anderes, auch Infrastruktur, das, was gerade gemacht wird. Aber parallel müssen wir eben auch den Produktionsfaktor Arbeit ausweiten und da eben an allen möglichen Schrauben, an denen man drehen kann, auch dann tatsächlich drehen.
Ja, und glauben Sie, dass so die junge Generation jetzt genauso wohlhabend sein wird wie ihre Eltern? Oder gibt es da massive Verschiebungen?
Ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall da. Also Deutschland erlebt jetzt eben gerade schon eine schwierige Periode von Strukturbrüchen. einfach auch durch die Verschiebung auf der geoökonomischen Ebene, über die wir schon gesprochen haben. Ja, und das verunsichert natürlich viele. Mhm. Aber ich erinnere mich jetzt nochmal zurück, es war noch nicht mal vor 10 Jahren, ja, da galt Deutschland als die Superstar-Ökonomie, da weiß ich noch, da war ich in amerikanischen Podcasts und die Amerikaner haben mich gefragt, was können wir denn von Deutschland lernen? Ja, und das ist noch nicht so lange her. Jetzt ist es gerade, ist das Pendel so ein bisschen in die negative Richtung geschwungen, aber es passiert ja gerade sehr viel.
Also, haben Sie dazu viel verraten, oder?
Das weiß ich nicht, ob die mich gehört haben, aber ich will damit nur sagen, ich glaube, das Pendel kann auch wieder in die andere Richtung schwingen und es kann auch wieder nach vorne gehen. Und jetzt ganz konkret, ja, ich meine, die Bundesregierung macht ja jetzt gerade sehr viel auch im Verteidigungsbereich, die Investitionen. Ja, und wenn man es gut macht, dann entstehen dadurch ja auch sehr starke Wachstumstechnologieimpulse. Also wenn das Geld zum Beispiel ausgegeben wird für Cybersecurity, auch für KI im Verteidigungsbereich, für Drohnenproduktion, ja, da entstehen ja auch ganz neue Geschäftsmodelle und auch Jobs von morgen. Und das kann dann auch aus meiner Sicht so ausgehen, dass wir plötzlich in 10 Jahren wieder ganz anders auf die wirtschaftliche Situation schauen, als wir es momentan tun.
Ja, und ja, wir wollen ja mal positiv in die Zukunft schauen. Wo sehen Sie denn die größten Chancen für den Standort Deutschland oder für die deutsche Wirtschaft? Also
ja, ich glaube, ich habe schon da ein Zutrauen. Ja, also da Deutschland ist bürokratisch und manchmal langsam. Ja, aber wenn dann wirklich eine Krise da ist, ja, und wirklich die Leute verstehen, wir müssen jetzt was machen, damit es weitergeht. Ja, ich finde, da hat Deutschland schon mehrfach auch gezeigt, dass man dann wirklich auch sehr schnell sich zusammenreißen kann und Reformen umsetzen kann, dass es wieder besser wird. Und ich glaube, das kann auch diesmal so gelingen.
Ja, wenn wir 20 Jahre in die Zukunft blicken, also werden wir da noch in den Top 5 der größten Volkswirtschaften sein oder ist das vorbei? Also wird es einen anderen Weg für Deutschland geben?
Ah, ich bin immer zurückhaltend, Prognosen über 20 Jahre anzustellen. Ja. Und klar, China, Indien, die Golfstaaten, viele wollen natürlich nach vorne. Ja. Aber ich glaube, Deutschland wird da immer noch oben mitspielen.
Und noch eine allerletzte Frage, wenn wir jetzt mal auf irgendein Land schauen, wo man es was von abgucken können, also wo wir vielleicht mal einen Podcast reinhören sollten. Was wäre das denn? Oder welches Land wäre das denn aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, man kann sehr viel von Skandinavien, den nordischen Ländern lernen. Ja? Aber auch wenn man guckt, so bei Hitparaden, wo ist denn die Zufriedenheit am größten? Wo sind bestimmte Trends, positive Trends schon am stärksten verankert? Dann ist ganz oft so Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Ich finde auch die baltischen Staaten sehr interessant, gerade wenn ich so das Thema Digitalisierung der Verwaltung mir anschaue. Also ich glaube, unsere nördlichen Nachbarn, das sind Länder, wo man, glaube ich, viel von lernen kann.
Herr Professor Südekum, vielen Dank für das Interview. Hat großen Spaß gemacht und wir sagen Tschüss und bis bald.
Ich danke Ihnen.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.